Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Es sind echte Schnitzel. Wir hatten eine Aufführung und da hat sich die Panade gelöst. Die Panier. Und es war klar, dass das so nicht mehr stattfinden kann. Und der Herr Beil, der Dramaturg und Co-Direktor von Klaus Breimann, kam dann 5 Tage früher und hat 6 verschiedene Schnitzelhäuser in der Stadt getestet, um den passenden Kollegen für die Vorstellung rauszufiltern.
In unserer Nachmittags-Sonntagsjause besucht uns heute ein Publikumsliebling, Maria Happel, die Frau, die jede Rolle spielen kann.
Fast jede. Guten Tag, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Sie haben uns, wir kauen und schlucken gerade runter, Sie haben uns etwas mitgebracht, was Sie selber zubereitet haben. Uns wurde es angekündigt als Avocado-Gatsch, das ist es aber gar nicht. Das ist ein toller Dip.
Es ist ein toller Dip, ja, und damit reise ich ganz gut schon seit Jahren. Ja. Das ist immer ganz praktisch, wenn man Gäste hat, so vorher schon so was Kleines anzubieten. Und das Rezept ist von einer Schulfreundin meiner Tochter, beziehungsweise deren Eltern. Es ist ja eigentlich, gibt es ja 1000 Möglichkeiten, so einen Avocado-Gatsch zuzubereiten. Aber da ist das Besondere, dass man gedünstete Schalotten reingibt. Also das macht es irgendwie nochmal würziger und ein bisschen Zitrone. Und mit einem Frischkäse das dann vermischt und Gewürze je nachdem. Jetzt ist hier nur Salz und Pfeffer drin, aber es schmeckt auch fantastisch mit Chili.
Wunderbar, wir haben ein Schwarzbrot genommen. Ist das okay? Oder?
Perfekt.
Perfekt, ja. Also ein Baguette würde auch passen, aber das ist wirklich sehr würzig und am Nachmittag wirklich so ein kleiner Kick, den man braucht. Sie hatten jetzt schon ein bisschen einen Domtropfen vorab, haben Sie mir verraten. Aber wir haben jetzt einmal ein Wasser.
Ja.
Sind Sie eine Köchin?
Ich koche gerne, aber viel zu selten. Also es hat sich einfach oft, zeitlich ist es sich nicht ausgegangen. Aber ich habe es gerne, wenn der Tisch voll ist, voller Menschen. Und das mache ich auch sehr gerne.
Jetzt sind Sie unüberhörbar eine Deutsche. Sie sind im Spessart geboren. Und Sie sind nach Wien geholt worden von einem anderen sehr bekannten Deutschen, von Klaus Peimann. 1991, glaube ich, sind Sie nach Wien geholt worden. So, jetzt darf ich als echte Wienerin fragen, wann haben Sie das erste Mal das Wort Piefke gehört? Wann haben Sie es erkannt, was es bedeutet?
Das ging relativ schnell. Damals, als Peimann hier war, war er sowas wie Staatsfeind Nummer 1 und wurde als Piefke beschimpft. Oder, ja. Und das Wort Piefke und ich hörte dann das erste Mal auf einer Probe das Wort Piefkinesin. Also.
War Ihnen bewusst, was das heißt?
Naja, die Art und Weise, also das war bei einem Publikumsgespräch, wo jemand aus dem Publikum sagte, das konnte man nicht vorstellen, dass der Hackler Piefkinesin mag. Ja, also da konnte ich mir schon ableiten, dass das nicht unbedingt nett gemeint ist. Ja. Aber
das goldene Wiener Herz hat Sie aufgenommen.
Ja.
Und Sie sind dann zum Publikumsliebling geworden.
Ja, und bin auch gerne eine Piefkinesin in einem wunderbaren Österreich.
Und haben Sie auch gehört, so Cordoba 3:2 Österreich gegen Deutschland, 79. Minute 1978. Also das weiß man ja so, das rattert man so runter.
Das kommt ja immer wieder. Also sobald
ist nicht auszurotten, ne?
Deutschland gegen Österreich spielt, ist Cordoba dabei.
Aber ja. Wissen Sie, ich war damals ein kleines Kind, ich erinnere mich immer noch, die Straßen waren ausgestorben. Jeder saß vor dem Fernsehgerät und dieser Triumph, unser Hansi Bussi Burli von Edi Finger Senior damals in den Äther gebrüllt, weiß einfach jeder. Also das ist auch, muss jedem Deutschen oder jeder Deutschen in ihrem Fall einfach auch immer erzählt werden. Aber wir entfernen uns jetzt davon.
Naja, ich finde das ja auch, also es ist ja, ich rede ja gerne über Fußball, also das ist ja mit meinem Nachnamen in dieser Stadt ja, natürlich
auch verknüpft. Ein berühmter Trainer.
Das sicher, ja. Und es gibt ein Happelstadion und deshalb war das für mich eh schon immer klar, dass diese Stadt hier zu mir gehört oder ich zu dieser Stadt, wie auch immer, ja. Und ich bin mit einem Fußballfan verheiratet und da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man macht samstagnachmittags während der Bundesligaspiele was anderes oder man schaut mit und interessiert sich dafür. Und nachdem eben Ernst Happel meine Wege schon vorher gekreuzt hat, also wir waren gemeinsam auch in Hamburg, ich war dort auf der Schauspielschule, er hat den HSV trainiert und zwei der Spieler, nämlich Felix Magath und Rudi Völler, haben beide auf der gleichen Schule maturiert wie ich, ein paar Jahre vor mir. Und dadurch gab es immer so eine Verbindung. Und ich fand das irgendwie dann ganz, ganz toll. Und ich verfolge Fußball gerne und mit Interesse und finde, dass die Chancen, dass es ein neues Córdoba gibt, steigen und steigen und steigen. Weil die Fußballer, die Jungen, alle in der Bundesliga in Deutschland untergebracht wurden, ihre Erfahrungen gesammelt haben und als Nationalmannschaft gestärkt und toll zurückkehren.
Und mittlerweile gibt es ja auch schon erfolgreiche Fußballerinnen, sowohl deutsche als auch österreichische.
Das natürlich, ja.
Das hat sich auch schon weiterentwickelt.
Das hat sich enorm weiterentwickelt, ja. Gott sei Dank.
Ja, ich muss trotzdem umschwenken zu Ihrem Kernberuf. Sie sind Schauspielerin, aber Sie sind ja auch eine erfahrene Intendantin. Sie haben ja auch schon Berchtoldsdorf inszeniert. War ich auch zu Gast. Ich fahre eigentlich jedes Jahr nach Berchtoldsdorf, weil das einfach so unheimlich schön ist. Und da bin ich jetzt gleich bei der ersten Frage. Sie gehen in Ihren zweiten Festspielsommer in Reichenau. Den dritten schon. Die Frage ist, warum mögen denn die Wienerinnen und Wiener diese Festspielsommer so ungemein gern?
Ja, ich glaube, es hat mehrere Gründe. Zum einen ist es Flair und Atmosphäre, die eine ganz andere ist als in den Theatern, die wir hier in der Stadt kennen. Man bricht so ein bisschen aus. Es ist so ein kleiner Ausflug. Es hat was mit der Sommerfrische zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass man Konstellationen von Schauspielern sieht, die man das Jahr über so nie auf einer Bühne zusammen bekommt. Ja. Es mischen sich, es ist immer wie so ein großes Klassentreffen oder wie in der großen Pause, nenne ich es immer, ja, wo sich alle treffen auf dem Pausenhof und da treffen sich eben alle auf der Bühne aus den verschiedensten Theatern, aus den verschiedensten Bereichen, aus dem Film. Also das ist für die Zuschauer nochmal ein besonderer Reiz und die Landschaft.
Und in Reichenau sind ja auch wirklich große Stars jedes Jahr. Und Sie haben ein sehr, sehr österreichisches Programm. Den Anatol gibt es zum Beispiel, eines meiner Lieblingsstücke, sehe ich immer wieder gerne.
Naja, es ist so, wir haben immer zum Abschluss des Jahres so einen Feedback-Bogen und das Publikum wünscht sich einen Schnitzler. Natürlich in Reichenau. Und dieses Jahr ist es ein Anatol geworden, ein sehr junger, nachdem der Anton Wiedauer die letzten zwei Jahre sehr erfolgreich war. Und Anatol, die Figur, als sie entstanden ist, von Arthur Schnitzler, er eben 26 Jahre alt war. Und als er das geschrieben hat, und deshalb haben wir uns für einen sehr jungen Anatol entschieden und stellen ihm mit dem Claudius von Stolzmann einen väterlichen Freund als Max zur Seite.
Aber sie singen auch wieder. Sie sind ja, das ist ja auch nicht immer bekannt, Sie sind ja ausgebildete Mezzosopranistin.
Das stimmt überhaupt nicht.
Nein, wieso erzählt man das dann?
Das erzählt man nicht nur, das steht überall.
Ja, ja. So, bitte korrigieren Sie das.
Ich habe es schon öfters mal korrigiert, aber es ist so, ich habe immer gesungen und es ist mir immer, es war immer toll für mich, wenn es eine Rolle mit Musik oder mit Gesang gab, aber ich bin nicht ausgebildet. Ich habe halt sehr, sehr früh in Deutschland die Rolle der Edith Piaf bekommen mit 22 Jahren und habe das dann halt über viele Jahre, 40 Jahre fast jetzt.
Das untertreiben Sie jetzt völlig. Ich war im Theater im Park.
Ja.
Da steppt die ganze Bühne. Ich glaube, die Edith Piaf schlüpft so in sie hinein. Da geht alles mit ihnen durch. Also da, sie geben da wirklich ihr Bestes oder auch wirklich von der Kraft her Letztes, wenn sie da diese Gassenhauer der Edith Piaf singen. Also es sprüht es auf der Bühne. Wieso lieben Sie die Edith Piaf so?
Ich habe ihr viel zu verdanken. Ich war wirklich Anfängerin. Ich war 22 Jahre alt, als diese Rolle zum ersten Mal zu mir kam. Und ich war in Bremen am Theater engagiert und habe damit viele Anfängerstufen übersprungen. Und wenn man eine Rolle über so viele Jahre spielen darf auch, ja, also zwischendurch mochte sie auch gar nicht mehr und wir haben uns gestritten und ich habe gesagt, geh weg und ich will nicht mehr, aber sie kam auch immer wieder. Und das ist ein großes Geschenk, eine Rolle zu haben, die man immer wieder aus einer anderen Perspektive heraus spielen kann. Also am Anfang mit 22 habe ich gedacht, wie spiele ich denn diese alte Frau am Ende mit 49? Und irgendwann
waren Sie 49.
War ich 49 und habe gedacht, mir glaubt doch kein Mensch mehr das junge Mädchen am Anfang. Ja. Und überhaupt nach 49 habe ich mich gefragt, ob ich sie überhaupt noch, ob ich überhaupt noch ihre Lieder singen darf oder auftreten darf.
Aber Sie haben ja auch eine Partnerin, eine sehr gute, die Sona McDonald, die mit der Marlene Dietrich auch aufgetreten ist mit Ihnen gemeinsam.
Richtig. Es ist einfach ein anderes Stück geworden. Es ist nicht mehr das Piaf-Stück, sondern es ist ein Stück über die Freundschaft zweier Frauen, nämlich Marlene Dietrich und Edith Piaf. Und daraus wurde eben Spatz und Engel. Und das ist natürlich wunderbar, weil dadurch wurde es eine Hommage an die beiden großen Diven, Idole ihrer Zeit. Und wir können uns an der Hand nehmen. Also man ist auch nicht alleine. Und wenn man befreundet ist, noch dazu, so wie wir, ist das natürlich eine doppelte Freude, gemeinsam auf der Bühne zu
sein. Und was erwartet jetzt das Publikum in Reichenau unter dem Titel Königinnen der Nacht?
Königinnen der Nacht ist der Titel geworden, weil wir in diesem Jahr in Reichenau zum einen eine Zauberflöte für Kinder haben werden und wir haben einen Thomas Bernhard, der Ignorant und der Wahnsinnige, der sich um die Königin der Nacht in der Garderobe der Königin der Nacht beginnt und im zweiten Teil halt bei den drei Husaren endet. Und deshalb gibt es die Königin in der Nacht. Und die Angelika Hager hat ein Stück geschrieben, sie eine fiktive Begegnung zwischen dieser beiden großen Frauen, Isadora Duncan und Maria Callas. Und anlässlich des 100. Geburtstages und ist das natürlich auch eine Hommage. Und wir haben das schon mal gelesen und sind darauf gekommen, dass das wirklich sich eignet, einem großen Publikum das zu präsentieren.
Sie suchen sich jetzt nicht die glücklichsten Frauen aus, aber große Frauen.
Ja, die glücklichen Frauen sind vielleicht nicht so spannend.
Oft so in der Literatur. Und auch in den Theaterstücken.
So ist es einfach.
So. Ja. Aber kommen wir zu einer erfreulichen Seite Ihres Berufs oder Ihrer Person. Ihre Auszeichnungen sind zahlreich. Sie haben viele bekommen. Eine möchte ich mal rausnehmen. Sie sind Kammerschauspielerin. Was ist denn eine Kammerschauspielerin? Klingt so altmodisch.
Man darf im Schlafzimmer des Kaisers auftreten.
Jetzt haben wir keinen mehr.
Jetzt haben wir keinen mehr, nein, aber es ist trotz alledem eine ganz besondere Auszeichnung, weil es einen ehrt und einfach einen aufnimmt in einen Kreis von unglaublich wunderbaren, großartigen, tollen Künstlern und Künstlerinnen.
Ich habe natürlich vorher nachgesehen und da sind schon wirklich die absoluten Stars. Wenn wir jetzt in der Zweiten Republik durchgehen, Hans Moser, Josef Meinrad, aus den zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern Michael Mertens, der Jedermann der letzten Saison, Ernie Mangold, Herbert Föttinger, der Direktor der Josefstadt, oder die Grand Dame Erika Pluha, die uns so viele Lieder geschenkt hat, und auch ihre Bühnenpartnerin Sona MacDonald.
Ja. Ja.
Also, das ist keine Schande.
Absolut nicht. Alles andere als das.
Was halten Sie denn von diesen Ehrungen? Was bedeuten denn Preise?
Es ist, ab und zu tut es einem einfach wahnsinnig gut. Es bedeutet, dass man gesehen wird, dass man wahrgenommen wird und das, was gesehen wird, für gut befunden wird. Und ich würde lügen, wenn ich mich nicht freuen würde über diese Art von Auszeichnungen. Ja? Das macht einen froh zwischendurch, weil das ist ja auch Arbeit, was man da tut. Und wenn das zwischendurch, zwischen Proben und Aufführungen und so mal einen kleinen, wer wird nicht gerne gelobt? Jeder. Und das tut gut und man braucht es ab und zu, um wieder weiter zu marschieren. Ja.
Da komme ich natürlich auch zu der Seite, Sie sind ja auch Kritik ausgesetzt gewesen, schon harter Kritik. Also jetzt in der jüngeren Vergangenheit die Geschichte Ihrer Leitung im Reinhardt-Seminar. Eine schmerzhafte Situation. Sie sind ja sehr erfolgsverwöhnt, das darf ich sagen. Aber wie geht es einem dann, wenn mal wirklich auch richtig hart ausgeteilt wird?
Naja, das ist genauso, wie sehr ich mich freue über ein Lob, umso trauriger bin ich natürlich über die Kehrseite, ja. Und ich glaube, dass man halt als Künstlerin, wie ich eine bin, und ich halte mich für durchlässig, glaube, dass ich das bin, treffen die Dinge natürlich auch extremer. Und ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das hat mich nicht zutiefst getroffen.
Man muss aber sagen, es gab dann eine Kommission und die Vorwürfe sind entkräftet worden.
Die sind entkräftet, aber trotzdem hat es mir das Herz gebrochen, weil ich habe das, die Arbeit und diesen Ort sehr geliebt.
Themenwechsel. Sie sind katholisch aufgewachsen. Was gefällt Ihnen denn noch immer in der Kirche?
Für mich ist Kirche immer ein bisschen Heimat. Das ist, ich weiß, als ich als junge Schauspielschülerin in Hamburg war und ich war überfordert mit einer Großstadt. Ich habe nicht verstanden, dass aus einem U-Bahn-Schacht alle 5 Minuten so viele Menschen rauskommen können, wie in meinem ganzen Ort leben. Und kein einziger sagt, Maria, was machst du denn da? Ja? Ich war fremd, ich war alleine, ich hatte auch Angst. Also auch vor dem Beruf, vor dem, was da auf einen zukommt. Und einer der wenigen Orte, wo ich mich auskannte und gut alleine sein konnte, war die Kirche. Und ich habe mir damals fest vorgenommen, dass ich das nie vergessen möchte. Und daran halte ich bis heute fest. Ja. Und ich war ja sehr früh im Kirchendienst auch. Ich habe ja seit meinem 9. Lebensjahr die Kirchenorgel gespielt. Und habe auch dann immer in meinen Anfängen an den Orten, wo ich war, also auch in Hamburg, wohnte ich im Kranichweg und gegenüber war eine Kirche. Und ich habe mich sofort gemeldet, St. Johannes, um dort den Organistendienst anzubieten. Und habe dann auch ab und zu da gespielt und wurde gebraucht und hatte sofort einen Anschluss. Und wie ich fand oder auch im Nachhinein finde, einen sehr guten Anschluss. Ich war dann auch im Chor sofort und konnte da andocken. Und es war mir nicht unangenehm, sondern etwas, was ich kannte.
Jetzt haben Sie in wenigen Tagen, am 17. April, einen sehr, sehr schönen Auftritt in einem Benefizkonzert. Und zwar für Projekte der Franziskaner. Eine Ordensgemeinschaft, die auch in Wien ansässig ist, unter dem Titel Franz Hilf für Kinder in Albanien. Was werden Sie denn spielen?
Das weiß ich noch nicht.
Sie überlegen erst.
Natürlich. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Nein, ein bisschen weiß ich natürlich schon, aber es gibt noch eine Probe und dann werden wir das erst wahrscheinlich letztendlich entscheiden.
Aber Sie empfehlen, Karten zu besorgen und das Projekt zu unterstützen.
Ja, unbedingt.
In der Franziskanerkirche ist es am Abend. Ja. Und wir werden auch in die Shownotes den Link geben. Und die Website ist franzhilf.org, Benefizkonzert. Und da kann man sich schon weiter informieren. Das wollen wir auch an der Stelle bekannt geben.
Ja. Unbedingt.
Ja, genau. Sie sind ein Kulturmensch. Also Sie sind ja Schauspielerin, nicht ausgebildete Mezzosopranistin, aber Sie sind eine gute Sängerin, haben eine gute Stimme. Und jetzt unterstützen Sie unser Radio Klassik Stephansdom. Welche klassische Musik hören Sie denn gerne?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt auch immer auf die Stimmungslagen an oder auf die Jahreszeiten. Oder also ich persönlich bin ein großer Bruckner-Fan.
Heuer ein Jubiläumsjahr.
Richtig. Und ich war ja auch auf einem Musikgymnasium und ich hatte, heute würde man sagen, vorwissenschaftliche Arbeit. Also mein Spezialgebiet war Bruckner. Und nicht ahnend, dass ich dann hier in der Pieristenkirche ihm auf so eine Art wieder begegne und er da der Organist war. Ja. Manchmal ja, brauche ich eine Oper und Barbier von Sevilla zum Beispiel, das reißt mich manchmal so mit. Also da kann ich den ganzen Osterputz erledigen dabei.
Also bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Putzen hören Sie klassische Musik, schalten Sie Radio Klassik Stephansdom ein oder unseren Podcast, mit wenn Frau Happel singt. Aber Sie haben noch gar nicht gesungen.
Noch nicht.
Vielleicht kommt es später noch. Oder Sie gehen in eines der schönen Konzerte, die ja auch in Zukunft anstehen. Wir haben in unserem Sonntagsjahr einen Word-Rap, der heißt schnell nachgefragt. Würde ich Ihnen Stichworte geben. Mhm. Bitte Sie um Ihre Antwort.
Schnell nachgedacht.
Film oder Serie?
Film.
Online oder Print?
Print.
Wasser oder Wein?
Wein.
Auto oder Öffis?
Ich habe jetzt so einen Schrittezähler. Gehen, zu Fuß gehen.
Aufzug oder Stiege?
Stiege.
Knödel oder Nockerl?
Nomen est omen, Nockerl.
Aber Sie haben es gelernt. Hätten Sie es 91 auch schon gewusst, was Nockerl sind?
Nein, ich habe meinen Mann erst 92 kennengelernt.
Hund oder Katze?
Hund.
Mein letzter Urlaub war?
Oh, lange her. Wo war ich denn? Ah, in China. Aber es war ein Halburlaub. Ja.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
War eindeutig Musik.
Ich lese gerade.
Ich lese gerade John Irving, Der letzte Sessellift.
Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige?
Meine Lieblingsheiligen sind Hildegard von Bingen und, ja, ich glaube schon Franz von Assisi.
Teamplayer oder alleine?
Kommt drauf an.
Geisterbahn oder Lachkabinett?
Geisterbahn.
Sage ich auch immer. Das mache ich für die Umwelt.
Müll trennen.
Dafür nehme ich einen Umweg.
Für die Gesundheit meiner Kinder in erster Linie. Und für den Frieden würde ich jeden Umweg, der möglich ist, gehen.
Das will ich Jesus fragen.
Wie lange noch?
Frau Happel, es erscheint jetzt im Juni ein neues Buch, gut aufgelegt, was bisher geschah. Sind Sie immer gut aufgelegt?
Na, gut aufgelegt, das war der Titel bereits, bevor ich auch über eine andere Bedeutung nachgedacht habe. Also gut aufgelegt, man verbindet das, glaube ich, mit mir ein bisschen. Die ist immer gut aufgelegt. Ja, die ist eine lustige, die hat gut aufgelegt. Aber nicht nur. Also ich habe die Kapitel so, dass dieses gut aufgelegt, damit endet jedes Kapitel. Da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten dazu.
Das heißt, Sie verraten das jetzt nicht, wir sollen es im Buch nachlesen.
Na, das wäre gescheit.
Ja. Das wäre super, ja klar.
Aber hier in Österreich ist es ja auch, wenn man eine Ohrfeige bekommt, sagt man ja auch, es wurde einem eine
aufgelegt.
Gut, ja. Aufgelegt.
Ich habe beim Waschzetteltext gelesen, Maria Happel erzählt von ihrer behüteten Kindheit. Was ist eine behütete Kindheit?
Eine behütete Kindheit ist eine sorgenfreie, liebevolle Umgebung, also ein Nest. Ich fühlte mich in einem Nest. Ich habe viele erwachsene Geschwister gehabt, ich bin so ein Nachzügler und war von Anfang an eine kleine Sensation, zunächst in der Familie, dann im Ort, im Dorf und ja, es wurde jetzt nicht Riesenprimborium um mich rum gemacht, eher gar nicht. Also, aber das hat mir gut getan, glaube ich.
Es ist Ihnen gut gegangen in dieser Kindheit und Jugend am Land.
Ja.
Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Punkt, der mit Ihrem ersten Buch zu tun hat.
Ja.
Das Schnitzel ist unbesetzt. So, das würde ich jetzt doch gerne als Geheimnis oder als Rätsel lösen. Vielleicht verraten Sie uns das nach einer Werbepause.
Werbung.
Ich schalte Kunst ein. Ich schalte Kultur ein. Mein Name ist Maria Happel, ich bin Schauspielerin und künstlerische Leiterin der Festspiele Reichenau. Und jetzt schalte ich mich ein. Sonst ist es aus.
Mit nur einem Euro am Tag sichern Sie das Überleben Ihres Klassiksenders. Spenden Sie bitte jetzt. Unsere Zukunft beginnt mit Ihrer Unterstützung. radioklassik.at/spenden.
Dieser Werbepause verraten Sie uns jetzt, was das unbesetzte Schnitzel ist.
Es gibt eine Aufführung von Thomas Bernhard. Ich spiele das schon seit vielen, vielen Jahren mit einer unglaublichen Besetzung. Es ist das Stück Klaus Peimann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen. Also es sind Dramulette. Der letzte Teil ist Klaus Peimann und Hermann Beil auf der Sulzwiese. Und ich bin an diesem Abend so eine Art ja, Conferencier oder ich lese die Regieanweisungen, weil auch die für Klaus Peimann und Hermann Beil so kostbar sind von Thomas Bernhard, dass sie auch gelesen werden. Und ein weiterer Darsteller in diesem Dramulett ist ein Schnitzel, beziehungsweise zwei.
Sind das jetzt Schnitzeln, die so liegen und schon paniert sind, oder sind das Personen, die ein Schnitzel darstellen?
Es sind echte Schnitzel.
Also panierte Schnitzel.
Richtig.
Wissen Sie, warum ich das nachfrage? Vor ein paar Wochen war Ihr Kollege Cornelius Obonja bei uns. Und der hat uns erzählt, wie das ist, wenn man stumme Rollen spielt, die er auch schon gespielt hat, und dass das gar nicht so einfach ist, 45 Minuten irgendwo richtig zu stehen oder zu sitzen oder sich da präsentieren. Deswegen frage ich nämlich, welche Schnitzeln das sind. Also es sind panierte Schnitzeln, die eine Rolle spielen.
Richtig. Und aber eine wichtige Rolle. Ja? Und Klaus Peimanns Schnitzel ist naturgemäß bei Thomas Bernhard größer als das andere. Ja? Und wir hatten eine Aufführung und da hat sich die Panade gelöst. Im Schnitzel.
Also
und
es war Panier.
Die Panier, ja. Und es war klar, dass das also so nicht mehr stattfinden kann. Und der Herr Beil, der Dramaturg und Co-Direktor von Klaus Peimann, kam dann 5 Tage früher und hat hat 6 verschiedene Schnitzelhäuser in der Stadt getestet, um den passenden Kollegen für die Vorstellung rauszufiltern.
Glauben Sie, könnte so etwas in Berlin auch passieren?
Vielleicht.
Auf jeden Fall. Würde man einen Kebab wahrscheinlich nehmen.
Oder? Ja, Aber bei Thomas Bernhard auf jeden Fall. Also wir haben das Stück ja auch in Berlin gespielt. Auch da gab es mehrere Umbesetzungen.
Und welches Schnitzel hat gewonnen? Verraten Sie das auch?
Also derzeit das beste Schnitzel aller Zeiten macht der Chef in der Kantine des Theaters in der Josefstadt.
Das wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich der geübt ist, der schupft das raus.
Er kann das ja.
Ja, wunderbar. Also, wer ein Schnitzel will, bitte in der Kantine in der Josefstadt vorstellig werden. Ich habe aber noch ein zweites, also Geheimnis, aber eine unheimlich entzückende Geschichte von Ihnen gehört. Und zwar höre ich ja privat auch Podcasts. Und Sie haben voriges Jahr in Reichenau ein paar Folgen aufgenommen, um einfach so einzuführen und natürlich den Leuten das schmackhaft zu machen, dem Publikum, Leuten wie mir. Und da haben Sie die Geschichte erzählt, dass Ihre Tochter Paula, die mittlerweile auch eine Schauspielerin ist, Paula Mocker, eine junge Frau, eine Rolle spielte, die Sie nie spielen konnten, weil Sie schwanger wurden.
Richtig.
Ich finde die Geschichte grandios. Können Sie sie uns bitte nochmal anvertrauen?
Ja, also es war so, dass ich, es war noch in der Ära, also es war in der Peimann-Ära, aber Achim Benning hat noch inszeniert und war jedes Jahr da, um meistens eine Nestreue zu machen. Und die Kollegin...
Kürzlich verstorbene Altmeister.
Ja, genau. Und Regina Fritsch war als Christoffel vorgesehen.
Regina Fritsch war vorgesehen, in einen Jux will er sich machen von Nestreue.
Richtig. Und sie wurde schwanger und ist nach oben gegangen und hat die Rolle quasi schweren Herzens zurückgegeben. Und ich, Piff-Chinesin, bin nachgerückt, ja. Also...
Das ist eine Ehre.
Eine Ehre, geadelt in eine Reihe von wunderbaren...
In einem Nestreu-Stück.
Im Nestreu-Stück in am Burgtheater und dann noch das Christofferl zu spielen, ja.
Das ist eigentlich einer der lustigsten in dem ganzen Stück.
Ja, und es war natürlich eine unglaublich tolle Geschichte und ich war glücklich und musste allerdings dann 4 Wochen später auch die Stiegen nach oben in die Direktion hinaufsteigen. Und Peimann mitteilen, dass es sich wohl um eine sehr fruchtbare Rolle handelt, weil ich auch schwanger war.
Und wer hat es dann gespielt?
Dann hat es die Angelika Richter gespielt vom Max-Reinhardt-Seminar. Ist sie frisch engagiert worden und hat es auch ganz toll gemacht. Ja.
Und ihre Tochter hat es aber auch gut gemacht.
Und sie hat es auch wunderbar gemacht, ja. Und für mich hat sich da einfach ein Kreis geschlossen, ja.
Ich finde das so unheimlich nett, einmal, dass Sie Ihrer Tochter diese Rolle gönnen, die Ihnen durch den freudigen Anlass verwehrt geblieben ist. War Paula, mit der Sie schwanger waren?
Es war Paula, ja.
Ja, also ja. Es ist eine entzückende Geschichte, ja, dass sie das fortführt, ja, und dass Sie ihr die Rolle gegeben haben.
Und immer, wenn Achim Benning uns dann gesehen hat, hat er immer gesagt, ah, das ist Christofferl.
Eigentlich hätte sie eine Christophine werden sollen.
Ja, ja, mir ist nichts Passendes eingefallen dazu. Ja.
Aber das erklärt vielleicht auch, warum sie Schauspielerin wurde, nicht? Also schon während der Schwangerschaft bei Proben mit dabei gewesen.
Ja. Und genauso hat auch die Drei-Groschen-Oper für sie, also ich spielte damals auch die Drei-Groschen-Oper, ich spielte die Polly und sie ist mit dem Schiff mit 8 Segeln quasi im Bauch herangewachsen und ihre erste Rolle war ja dann in der Josefstadt die Lucy in der Drei-Groschen-Oper. Ja.
Schön. Und ihre zweite Tochter ist auch schon am Weg auf die Bühne oder noch nicht?
Die ist auf der anderen Seite, also sie ist im Ticketing, sie sitzt hier in der Herrengasse und betreut Grafeneck und die Tonkünstler und im Sommer auch Reichenau und verkauft die Karten.
Also eine künstlerische Familie durch und durch. Ihr Mann ist ja auch Schauspieler,
ja,
und kommt aus einer Schauspielerfamilie.
Ja, also meine Schwiegermutter war ja eine Wienerin und war ein sogenanntes Wiener Mädel und hat in den 50er Jahren sehr viel gedreht mit Hans Moser und dann hat sie irgendwie immer diese Radfahrer mit coolen Kampf und so diese Filme gedreht. Darüber hat sie den Weißen See kennengelernt. Und wir sind jahrelang im Urlaub nach Kärnten gefahren, in den Weißen See. Ja. Und mein Schwiegervater war Sänger, der an der Komischen Oper in Berlin war. Und er war ein Tenor und hat hauptsächlich mit Walter Felsenstein gearbeitet. und war ein berühmter Othello und ein Ritter Blaubart. Und das ist sehr spannend, immer diesen Briefwechsel, den es da noch gibt, weil dann sich Regie und Künstler haben sich noch Briefe geschrieben, das zu lesen und das noch mitzuretten in die nächste Generation.
Frau Happel, Sie bleiben uns in Wien erhalten, hoffen wir. Ja. Ja. Freuen wir uns. Wann können wir Sie nach Franz Hilf auf der Bühne sehen, erst wieder in Reichenau?
Nein, also ich, neue Produktionen beginne ich erst wieder im September, beginne ich wieder mit Proben im Burgtheater.
Was wird es werden oder dürfen Sie es noch nicht verraten?
Das weiß ich nicht, ob ich das schon verraten darf. Also
wir warten einfach auf die nächste Saison.
Wir warten auf die nächste Saison. Ich will nichts vorwegnehmen, aber...
Davor haben wir einen langen Theatersommer,
ja,
und die schöne Benefizveranstaltung am 17. April, Franz Hilf für die Projekte der Franziskaner in Albanien. Bis dahin können wir Ihren Avocado-Aufstrich-Dip,
ja,
essen. Bitte kochen Sie ihn nach, wenn Sie irgendwo Maria Happel vielleicht auch bei einer Fernsehaufführung sehen, was ja auch mal vorkommen kann, dass man sie in einer Rolle im Fernsehen sieht. Genießen Sie
oder den im Kino. Dip. Ich bin gerade in Chantal im Märchenland, läuft gerade im Kino.
Schön, aber da darf man keinen Dip mitnehmen.
Ja. Ja. Nachos und den Dip.
Nach Maria Happel. Nein, nach dem Rezept Ihrer Freundin, das sie uns anvertraut hat. Und vielen Dank an Ihre Freundin. Es schmeckt gut, wir werden noch aufessen. Fotos und Rezept gibt es in den Shownotes und unter unserer Website-Adresse dersonntag.at/podcast. Frau Happel, schön, dass Sie bei uns waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Nach einem doch anstrengenden Tag, jetzt haben wir schon mittlerweile sehr späte Sonntagsjause.
Kein Problem, es war mir ein Vergnügen.
Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@dersonntag.at.